Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Diagnosen. Stimmen die immer so, wie sie gemacht werden? Oder gibt es da auch ein paar Dinge, die man mal in die Tiefe beleuchten sollte? Dafür habe ich heute unseren Gast, den Krebsforscher Lothar Hirneise, da. Und wir sprechen mal über die verschiedenen Diagnosemöglichkeiten und ob die immer das halten, was sie denn versprechen oder vielleicht auch den Patienten manchmal auf den falschen Weg bringen. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Lothar, schön, dass du da bist.
Hallo, Corinna, ich freue mich, wieder da zu sein. Ja. Danke.
Diagnosen ist ja ein großes, großes Thema. Vor allen Dingen mit so einer Diagnose kann man ja einen Menschen ganz schnell in eine Schockstarre versetzen, die Zellen in eine Todesangst, Konflikte auslösen und vielleicht auch eine Krankheit kreieren, die bis vor der Diagnose noch gar nicht da war. Das ist ja auch nochmal ein springender Punkt. Aber ich möchte heute mal mit dir über die verschiedenen Diagnosen sprechen, Diagnosemöglichkeiten und ob es da ja auch so ein paar Probleme gibt.
Also zuerst mal, ich schicke mal was vielleicht für viele Unverständliches voraus. Es ist sehr schade, wie das Wort Krebs benutzt wird. Wir haben also in unserer Großhirnrinde und wahrscheinlich auch tiefer das Wort Krebs verbunden mit Leid, mit Schmerz, mit Tod, mit Dahinsiechen. Also mit dem Wort Krebs wird unglaublich viel Negatives verbunden. Ich sage immer, würden die Ärzte sagen, Mensch, Frau Müller, Sie haben Krebs und der Patient hat ein anderes Weltbild von Krebs, dann würde er sagen, oh, Herr Doktor, Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, es wäre was Schlimmes. Ja, würde das in den Köpfen der Menschen sein, dass Krebs nicht diese tödliche Erkrankung ist, wie permanent behauptet wird, wie permanent gesagt wird, dann würden viel, viel mehr Menschen überleben. Aber wir können uns die Welt leider nicht so gestalten, wie wir sie gerne hätten. Ja, die Situation ist leider eine ganz, ganz andere. Ja, Krebs ist nach Herzinfarkt absolut die Nummer 2 weltweit. In manchen Ländern übrigens die Nummer 1 inzwischen. Ja, aber die Nummer 2. So. Und wenn wir jetzt zur Diagnose Krebs gehen, muss man zuerst mal hinschauen, wer diagnostiziert eigentlich Krebs? Das sind zuerst die Pathologen im Keller da unten, ja? So. Die Pathologen schauen sich das unter dem Mikroskop an. Was viele gar nicht wissen ist, wenn der da unter dem Mikroskop schaut, ja, oder die machen heutzutage sehr viele Anfärbungen, ja, dann ist da keine Zelle mit dem Fähnchen, hallo, ich bin Krebs, ja, sondern das ist gar nicht so einfach, das manchmal herauszubekommen. Es gibt zum Beispiel hier in der Schweiz ein sogenanntes Sarkomzentrum und da werden Sarkom ist eine bestimmte Krebsart. Und da wird es dann verglichen. Da kann man Bilder hinschicken und die Spezialisten schauen sich das an. Und ganz viele Diagnosen werden geändert. Wenn man jetzt denkt, dass bei Sarkome ganz oft Glieder, also amputiert werden, Arme oder Beine, sollte man doch denken, da hat man vorher eine ganz sichere Diagnose gemacht. Dem ist überhaupt nicht so. Dann gibt es etwas, was leider schon ein paar Mal vorkam in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sicherlich weltweit. Es gibt natürlich auch unter Pathologen kranken Menschen. Wir hatten in Deutschland mehrere Skandale, der letzte erst letztes Jahr im Saarland, wo Pathologen, warum auch immer, weil sie in der Regel Frauen hassen, ja, einfach sagen, alles, was sie ins Labor bekommen haben, die hat Krebs.
Haben ganz also viel. Diese Einzelfälle hassen Frauen oder Pathologen allgemein.
Ja, nein, ein Pathologe hasst Frauen, okay. Aber Achtung, über den seinen Schreibtisch gehen Tausende von Frauen, Tausende von Männern. Es gab mehrere Fälle in den letzten Jahren in Deutschland und weltweit, wo teilweise man gar nicht wusste, hat er das schon seit 10, 20 Jahren gemacht. Einer der größten Fälle war in Deutschland und als es herauskam, weil ein kleiner Hausarzt es herausgefunden hat, hat dieser Mann leider sich mit seinem Labor in die Luft gesprengt. So haben wir nie rausgefunden, wie viel vielleicht Zehntausende, in dem Fall war es alles Mammakarzinome, von Frauen falsch diagnostiziert wurden. Jetzt sagen vielleicht die einen oder anderen, ja, aber das ist ja die absolute Ausnahme. Wir wissen es nicht. Wir wissen es absolut nicht. Das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. So, jetzt kommt das Nächste. Ganz viele Diagnosen sind gar keine klare Diagnosen. Es gibt einen Lieblingsspruch der Pathologen, das wissen viele nicht. Die Ärzte wissen das. Der heißt, ist am ehesten zu vereinbaren mit. Und dann steht oft noch zwei große DDD, das heißt Differentialdiagnostik, ja. Und da steht dann zum Beispiel, ist am ehesten zu vereinbaren mit Doppelpunkt Mammakarzinom 2G, 3G, irgend sowas. Wenn der Arzt nachher einen Arztbericht macht, wenn die Patientin entlassen ist, steht da immer drin, die Patientin hat ein Mammakarzinom 2G oder sowas. Mhm. Der Pathologe hat es gar nicht geschrieben. Oftmals stand es überhaupt gar nicht da drin. Also so viel auch mal zur Sicherheit. Warum machen das Pathologen? Ganz einfach. Pathologen sind genauso Juristen wie auch Onkologen und die wollen sich auch ein bisschen gegen Fehldiagnosen da ein bisschen schützen. Ja, so. Aber jetzt gehen wir mal von den guten Diagnosen aus, von den lieben und netten und humanen Pathologen. Ja, auch hier ist schon mal ein Problem. Dieser sogenannte Entdifferenzierungsgrad, der also angegeben wird, wie schlimm ist denn dieser Krebs? Ja, mhm. Viele Patienten denken ja Folgendes. Wenn da drin steht, ich habe also ein ganz entdifferenzierter Krebs, das bedeutet ja nichts anderes, als dass diese Zelle, also das teilt man bestimmte Stadien ein, wie es stark anders sieht die aus gegenüber einer gesunden Zelle. Mhm. Und wenn die stark anders aussieht, denkt man, es ist auch ganz schlecht. Nee. Ist es überhaupt nicht. Diese Zelle hatte nur eines getan. Sie hat sich in einem veränderten Milieu stärker angepasst. Mhm. Ist das jetzt gut oder schlecht? Da können wir jetzt eine eigene Diskussion drüber führen. Ja? Ich sage nicht, dass das oder das richtig ist. Ich sage nur, es wird immer so getan, wie wenn eine starke Entdifferenzierung ganz brutal ist und dieser Tumor wächst dann ganz schnell und du stirbst morgen und was weiß ich was. Das stimmt, das hat mit dem überhaupt gar nichts zu tun. Also hier ist teilweise ein ziemlich echtes falsches Weltbild. Dann gibt es noch was anderes. Es wird ja immer gesagt, diese Krebszellen, die teilen sich und ganz schnell. Ich saß schon mit Pathologen am Tisch und dann habe ich die da interviewt und habe gesagt, okay gut, wie schnelle Zellteilungen seht ihr denn da immer unter dem Mikroskop? Also wenn da ein Tumor schnell wächst, seht ihr denn überhaupt schnell teilende Zellen? Nee. Das heißt, wie nee? Wie wachsen ein Tumor überhaupt, wenn das nicht geht? Ja, ganz einfach, was viele nicht verstehen, viele Tumore wachsen nicht, weil die Zellen sich so schnell teilen, sondern weil permanent neue hinzukommen. Mhm. Und die Problematik ist nicht nur, dass neue hinzukommen, also Gesunde, die sich umwandeln, sondern das Problem ist, dass die Alten nicht absterben. Das ist das viel größere Problem. Und deshalb ist auch die ganze Theorie, die dahinter steckt, wir müssen Krebszellen töten, vielleicht wie Dr. Budwig vor 50, 60, na knapp 70 Jahren geschrieben hat, vielleicht ist genau das Gegenteil richtig. Wir müssen die Krebszelle in die Teilung bringen, damit sie einen natürlichen Apoptosetod stirbt. Mhm. Ja. Auch hier ist eine Riesenproblematik. Dann gibt es permanente Missverständnisse, was den Krebs erzeugt und wie das diagnostiziert gehört. Zum Beispiel, es ist ja nicht nur irgendwie eine Mutation, es gibt ja auch angeblich Viren, die zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs machen.
Ja, da werden ja die Frauen so richtig tyrannisiert mit den Pappwerten.
Ja, da gibt's dann diese Pappschmiertests und dann wird da irgendwas herausgeschnitten und wird sich da angeschaut und dann gibt es dann dieses komische Wort neben Vorstufe zu Krebs. Oder heute bei Darmuntersuchungen, da gibt's ja dann Polypen. Und Polypen gelten ja heute schon, was absoluter Nonsens ist, als Vorstufe zu Krebs. Wir wissen noch nicht mal, was Krebs genau ist, aber wir wissen, wie eine Vorstufe aussieht. Also das ist schon merkwürdig manchmal in der Onkologie. Und jetzt ist es so, zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs. Ja, da hat ja von Hansen, ein deutscher Professor, hat da vor ein paar Jahren einen Nobelpreis dafür bekommen. Ja, für diese HPV, also humane Papillomaviren. Da gibt es gleich eine ganze Menge, aber 16 und was auch immer so, die spielen eine Hauptrolle. Und es gibt auch inzwischen Medikamente dagegen sogar, ja. So. Und was Menschen einfach nicht verstehen ist, dieses falsche Weltbild, das dahinter steckt. Das falsche Weltbild heißt nämlich, Viren sind schlecht, Bakterien sind schlecht, Parasiten sind schlecht, Pilze sind schlecht. All diese Dinge, mit denen wir verdammt gut leben und ohne die gar nicht leben können, hat die Medizin es einfach geschafft, ein Weltbild aufzubauen, wo wir sagen, das ist negativ. Mhm. Brauchen wir im Moment gar nicht diskutieren, ja? Also das ist was Schlechtes. So, aber jetzt lass uns doch mal anschauen. Ich gebe dir jetzt mal ein anderes Weltbild, ja? So, wenn ich da einen Gebärmutterhalskrebs habe, so, Und jetzt gibt es viele Gründe, warum der herangewachsen ist. Ja? Da gehe ich mal nicht näher drauf ein. Das hat was damit zu tun, was ein Gebärmutterhals eigentlich macht. Das wissen die meisten Menschen gar nicht. Der macht nämlich, der ist nämlich dazu da, Sperrmüll einzusaugen. Ja? Und wenn meistens wächst er ja unten und nicht oben an der Gebärmutter, dieser Tumor, dann verschließt er das. Und dieses kann nicht mehr so gut funktionieren. Und dann muss man sich ja zuerst mal fragen, warum macht mein Körper eigentlich das? Mhm. Also okay, ich habe keine, aber du kannst dir das fragen, ja? Warum macht eigentlich dein Gebärmutterhals da einmal zu? Da gibt es einen Grund dafür. Jetzt muss man den halt mal herausfinden, was nicht so einfach manchmal ist, ja? Aber man kann schon ganz bestimmte Themen ansprechen, man findet es schneller. So, jetzt ist dieser Tumor da, aber irgendwann ist der Grund, warum dieser Tumor entwickelt hat, den gibt es irgendwann nicht mehr. Jetzt fängt der Körper nämlich an, diesen Tumor wieder zurückentwickeln. Das ist ein Prozess nicht nur im Gebärmutterhals, es ist überall in der Prostata, in der Lunge, in der Brust, im Darm. Solche Prozesse finden jeden Tag in Millionen von Menschen statt, ja? So. Und jetzt muss das aber wieder irgendwie geändert oder abgebaut werden, je nach Größe. Mhm. Und da gibt es jetzt verschiedene Systeme. Im Darm gibt es bestimmte Enzyme, die da dazu helfen. In der Lunge, ja, gibt es zum Beispiel bestimmte Pilze, die da helfen. Und im Gebärmutterhals gibt es bestimmte Viren, nämlich diese HPV-Viren. Und jetzt ist das Weltbild nämlich ganz anders. Die Viren sind nicht das Problem, sondern die Lösung. Und das wurde leider umgeswitcht. Man macht immer folgenden Denkfehler. Ich schaue mir einen Gebärmutterhalstumor an. Ich finde dort immer vermehrt Viren, also sind die Viren schuldig. Mhm. Man schaut nicht an, wie ist es entstanden, was machen diese Viren eigentlich und sind diese Viren nicht meine Freunde und nicht meine Feinde, ja? So. Und das ist einfach heute in der ganzen Diagnostik auch das Problem. Das ist auch bei der Mutationstheorie dieses Problem, dass ein Pathologe ja immer sehr spät überhaupt den Tumor unter das Mikroskop kriegt. Der versteht gar nicht, was am Anfang passiert ist. Am Anfang war nämlich gar keine Mutation da, sondern am Anfang war die Zellmembranveränderung da, war die Mitochondrienstörung da, war alle diese Dinge da. Und erst viel später kam die Mutation dazu. Und das ist einfach heute ein falsches Weltbild. Und so kommt es, dass man einfach diese das über Mutationen oder Viren sind die Schuld. Und dann denkt man noch, dass man das zerstören muss, sprich töten. Und so ist die heutige Onkologie, ich sag einfach mal, leider entstanden. Wie macht man das in der Regel? Über Biopsien. Ja, man sticht in den Tumor hinein. Hm. Ich habe schon mal in einem anderen Video kurz gesagt, ich wiederhole das hier. Hier gibt es eine unglaublich große Problematik. Die Schulmedizin, nicht ich, die Schulmedizin lehrt ihre Studenten, dass eine verstreute Zelle über das Blut- oder Lymphsystem neue Metastasen woanders machen kann und dann kann man nicht mehr helfen. Also muss man natürlich verhindern, dass diese Metastasen sich verstreuen. Wie verhindert man das? Indem man ganz schnell morgen Therapie macht, ja? Das ist so das Weltbild, so. Gleichzeitig verordnen sie aber Biopsien. Und jetzt stell dir vor, ich habe hier eine Tomate und ich steche da rein. Was wird denn passieren? Der Tomatensaft geht raus. Ja. Und so ist es auch bei einem Tumor. Da ist ein Tumor, ich steche da rein und es geht raus. Ich hatte jetzt gerade gestern im Zentrum hatte ich zwei Patienten mit Prostatakrebs. Und ich habe mir den Pathologiebericht von einem angeschaut. Und da wurde 15 Mal reingestochen. Jeweils über 1 Zentimeter lang wurden da Material rausgeholt. Teilweise 1,3, 1,4 Zentimeter, nicht Millimeter, Zentimeter. Man muss sich das einfach mal vorstellen, das sind zig Millionen von Zellen. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Da ist meine Prostata. So. Ich steche 15 Mal da rein. Also wenn ich noch kein Problem habe, jetzt habe ich ganz sicher eins.
Definitiv.
Aber es geht noch einen Schritt weiter. Angenommen, nur mal angenommen. Da ist der Tumor an der ersten Zelle. Ich steche da rein, weil es ja die gleiche Kanüle, die dann das zweite Loch macht. Dann verteile ich das auch noch schön in der Prostata. Nicht nur das. Angenommen, ich verteile es nicht, ja, weil ich erst im 15. Mal in den Tumor reinsteche. Ja. Dann tue ich aber diese Prostata ja so schwächen, weil du hast da über Monate einen Heilungsprozess. Du haust ja 15 Löcher in den Organ rein.
Ja, klar.
Da muss man sich wirklich fragen, wer hat eigentlich das erfunden? Ich hoffe, es waren nicht die Schweizer, wenn ich den Witz mir erlauben darf. Ja, wer hat's erfunden? Ja, ich glaube, es waren andere. Ja, ich muss die Schweizer in Schutz nehmen hier. Ja, also dieser Wahnsinn ist brutal. Mhm. Und vor allem, was ich nicht verstehen kann: Wir haben heute bessere Diagnostikmöglichkeit über MRTs, über PETs, also Positronen-Emissionstomographien, über bestimmte Blutsachen, die man anschauen kann. Also es gibt bessere Diagnostiken als Biopsien. Und ich finde es interessant, ich komme ja auch mit durchaus, ich sag mal, älteren Onkologen zusammen, ja, die schon in Rente sind, ja. Die waren früher nicht so sehr für Biopsien. Ich kenne viele Leute, die sagen, sie haben immer empfohlen, wenn da ein Tumor war, man macht einen Ultraschall oder man macht eine Mammographie oder man macht irgendein bildgebendes Verfahren. Und wenn man dann aufgrund des bildgebenden Verfahrens, sagen wir, zu 80%, 90% annimmt, das ist ein Tumor, dann schneidet man den komplett im gesunden Gewebe heraus. Das war das, wo eigentlich bis in die 80er, 90er Jahre durchaus Standard weltweit war. Und irgendwann hat man das umgedreht und man hat diese Erfindung der Biopsie da gemacht und hat gesagt, so, jetzt stechen wir immer da rein. Mhm. Aber das ist doch ein Wahnsinn. Es ist doch ein absoluter Wahnsinn, eine Biopsie zu machen.
Ja, also nicht was nur in der Prostata, ich auch interessant fand, ich hatte auch vor 6 Jahren auch die Krebsdiagnose, ja. Und habe mich aber schon im Vorfeld, bestimmt schon über 20 Jahre, mit dem Thema Alternativen auseinandergesetzt. Mhm. Habe dann zu dem Arzt gesagt, ich nehme das selber in die Hand, danke für die Werte. Und dann hat er gesagt, dann verlassen Sie jetzt die Praxis und suchen sich jemanden, der Sie bis zum bitteren Ende begleitet. Mhm. Das bedeutet, du wirst schon in der ersten Sekunde, ja, wo du noch gar nicht, da ist noch gar nichts passiert, wirst du schon mit diesem Todeskonflikt nochmal hier, boom, ja. Mhm. Gut, jetzt habe ich natürlich ein sehr rebellisches System und da kam natürlich gleich so ich komme dann wieder, wenn ich gesund bin, ja. Mhm. Habe ich auch genauso gemacht. Allerdings ist wirklich der Punkt, wir könnten, wenn wir nicht in dieser Schockstarre wären, uns wirklich mal ein Gesamtbild machen, weil das Wissen ist ja da, ja, was du jetzt auch gerade sagst. Mhm. Nur wenn wir mit diesen Sätzen konfrontiert werden, so ein Rausschmiss sogar, ja, wo man denkt, oh Gott, wo soll ich jetzt hin? Also, ja. Dann wirklich zu sagen, boah, wo kriege ich jetzt Informationen her? Mhm. Und dann kommt natürlich auch das Umfeld, ja, was dann eben sagt, du, da, ich kenne auch eine, die hat Alternativen versucht, die steigt gestorben.
Ja, klar. Ja,
also direkt. Mhm. Und das sind ja genau die Probleme nachher. Wie gehe ich eigentlich schon mit der Diagnose letztendlich um? Ja, wie kriege ich mich so mindgesettet, dass ich schon diesen, ich meine, das Beste ist natürlich, wenn du deinen Arzt nicht leiden kannst. Dann hat, ja, es gibt's ja so eine dass man ja dem Arzt dann den Gefallen tun möchte, seine Diagnose
vorzunehmen. Einen Satz nicht stehen lassen, weil den erlebe ich leider ganz, ganz oft, der dir auch gerade passiert ist, was du so schön gesagt hast. Dann gehen sie, hauen sie ab so ein bisschen und oftmals kommt noch den Satz, machen Sie das jetzt bitte so, wie ich Ihnen das gesagt habe, sonst übernehme ich, kann ich keine Verantwortung mehr für Sie übernehmen.
Ah ja, ich musste auch unterschreiben, alles unterschreiben. Ja.
Dann kommt immer der Satz, sonst kann ich keine Verantwortung für Sie übernehmen. Mhm. Ich sag's mal knallhart. Der Arzt übernimmt keine.
Nee, ich habe auch gesagt, ich mache alles für mich selber.
Der Arzt übernimmt gar keine Verantwortung, ja. In seinem juristischen Rahmen vielleicht, ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ob du Diagnose machst oder nicht, ob du eine Therapie machst oder nicht, es ist aus juristischer Seite, also und auch aus Verantwortungsseite, ist es ganz klar so, es ist wurscht egal, ob du stirbst oder nicht. Mhm. Also da wird keine Verantwortung übernommen, ja. Und nochmal, das sollte überhaupt gar kein Angriff sein jetzt an Ärzte oder irgend sowas, weil ich wüsste nur ganz wenige Dinge, wie auch die Verantwortung übernehmen kann. Zum Beispiel eine Möglichkeit ist die sogenannte Wait-and-See-Therapie, die manche alternative Therapeuten machen. Also Wait-and-See, also warte und schau mal. Das ist eine Therapie, die ganz schwer ist für Ärzte und für Patienten. Aber bei Prostatakrebs, weil wir da gerade drüber geredet haben. Und übrigens auch bei, weil wir gerade bei dir Gebärmutterhals und so geredet haben, mit den Viren. Heute, wenn ein Papsmir-Tester ist, ja, dann wird gleich eine Konisation da angeordnet. Dann wird da manchmal sogar eine Operation angeordnet. Und wenn Ärzte Verantwortung übernehmen möchten, dann sollen sie es tun mit kurzmaschigen Kontrollen. Dann soll sie zur Gebärmutterhals, zur Therapeutin sagen, okay, wir schauen mal. Wir schauen mal, was mit deinem Gebärmutterhals passiert. in kurzfristigen Dingen. Das wäre Verantwortung zu übernehmen. Aber einfach den wegzuschicken zur Operation oder Ding, ist keine Verantwortung zu übernehmen. Ja? Und bei Prostata ist es ja auch so. Es gibt ja den berühmten in Deutschland Professor Julius Hagetal, dem seine Fälle ich übrigens vor über 20 Jahren als erster dokumentiert habe und untersucht habe. Und der hat immer gesagt, es gibt diesen sogenannten Haustierkrebs, ja. Also bei Prostata gibt es, ich sag mal, eine Krebszellart, die durchaus Menschen, Männer da relativ schnell auch töten kann. Es gibt aber auch diesen Haustierkrebs, der dich nicht tötet, der aber unter dem Zellmikroskop genauso entartet aussieht, die gleiche Diagnose ergibt, aber er tötet dich nicht. Ich zeige dir eine Statistik, ja. Wenn man 80-jährige Männer in Deutschland anschaut, hat jeder zweite Prostatakrebs, ein bösartiges. Aber nur 3% davon sterben deshalb. Das heißt, 97% derjenigen, die diesen Krebs haben, sterben mit dem Krebs, aber nicht durch den Krebs. Und diese Wait-and-See-Therapie, die aus meiner Sicht eine sehr, sehr erfolgreiche Therapie sein kann, die gibt es nicht, weil Patienten verstehen das nicht, weil Patienten möchten immer, dass der Arzt das wegmacht oder dass der Arzt halt irgendwie agiert, ja. Und die nehmen dann lieber all die Probleme, die durch Operationen entstehen, lieber in Kauf, ja. Das Problem ist noch etwas anderes hinter der Diagnostik. Man denkt ja auch immer, wenn der Tumor herausgeschnitten oder zerstört ist jetzt, dann ist Krebs weg. Aber dem ist leider halt überhaupt gar nicht so. Weil es gibt ja eine Ursache, also ein Regulationsmechanismus, wie ich das nenne, für diesen Tumor. Wenn ich jetzt den Tumor herausschneide oder mit Chemotherapie zerstöre oder auch mit Vitamin C, ist eigentlich egal mit was, dann ist der Tumor mal weg. Aber die Ursache, die den Tumor hat entwickeln lassen, ist ja immer noch da. Deshalb kann es wichtig sein, also nicht missverstehen, ich bin nicht gegen Operationen, ich bin noch nicht mal gegen Zytostatika. Nur was ich jedem Patienten empfehle, ist natürlich, halt mal, macht euch bewusst, dass es eine Ursache für diese Entstehung dieses Tumors an dieser Stelle zu dieser Zeit gibt und dass den Tumor zu zerstören nur ein Teil der Therapie sein kann. Weil sonst hast du nämlich ein ganz anderes Problem als Patient. Du gehst alle 3 Monate oder 6 Monate zur Nachuntersuchung und wartest 5 Jahre, bis du dann diesen Stempel geheilt bekommst, ja. Dass ganz viele im 6. Jahr sterben, das vergisst man halt oftmals den Leuten zu sagen, ja. Also auf gut Deutsch gesagt, du bist in einem permanenten Stress anschließend. Du verbrauchst wieder Adrenalin und kommst womöglich in eine neue Erkrankung oder in die alte vermehrt und vor allem viel schneller hinein. Das ist niemals die Lösung. Tumorzerstörung ist manchmal notwendig, weil wenn es große Tumore sind, weil man sonst keine Zeit mehr für die Therapie hat. Ich bin absolut einverstanden. Ich empfehle zum Beispiel manchmal regionale Chemotherapien. Obwohl ich ja jetzt nicht bekannt bin als Chemotherapiefreund, ja. Aber manchmal finde ich eine regionale Chemotherapie, das ist einfach, wo ganz hochdosiert das reingeschossen wird, aber nur in den Tumor und nicht systemisch durch die Venen gejagt, ja, sondern in den Tumor rein, dann wird das Blut wieder rausgelassen, gereinigt, zurückgebracht und das macht man morgens und abends, geht man spazieren, ja. Also, es wird die 5-, 6-, 7-fache Menge da reingejagt, ja. Ich bin durchaus auch manchmal dafür. Als Beispiel, wir hatten gerade ein paar Monate eine Krankenschwester, ja. Und die hatte ein Mammakarzinom, das bis in Latissimusmuskel durchgebrochen war, also riesengroß. Da weiß ich ganz genau, die Masse des Tumors kann von den Granulozyten und weißen Blutkörpern gar nicht mehr abgebaut werden. Das ist so eine große Masse, so viel weiße Blutkörperchen hat die Frau gar nicht. Ja, da finde ich eine Tumorreduktion durch eine regionale Chemotherapie mehr als angebracht. Da hatten wir sogar einen Riesenglück, weil nicht nur der Tumor zerfallen ist, sondern sogar die Metastase in der Lunge. Aber das muss nicht sein. Ich wäre schon happy gewesen, wenn diese Riesentumormasse kaputt gegangen wäre, ja. Also, du siehst, ich bin da nicht per se einfach immer dagegen und man darf das oder jenes nicht tun. Nee, überhaupt gar nicht. Aber was ich der Patientin natürlich auch gesagt habe, das haben wir nur aus einem Grund gemacht, dass wir 6 Monate mehr Zeit haben. Und jetzt musst du Gas geben. Jetzt musst du die Ursache finden. Jetzt musst du entgiften. Jetzt solltest du musst nicht, aber du solltest das oder jenes angehen. Weil sonst kommt das Ding zurück und schlägt furchtbar zu bis zu deinem Tod. Ja? Und da muss man einfach das ganz ehrlich anschauen. Aber nochmal, das hat durchaus eine Berechtigung, das zu machen. Ja? Zurück zur Diagnostik. Was kann man tun? Also wenn ich jetzt keine Biopsie machen möchte, also nur mal als Beispiel, Mammakarzinome ist ja was ganz, ups, ich darf nicht da drauf. Mammakarzinome, ja, ich habe da einen Knubbel da drin. Ja, so. Jetzt gibt es einen Spruch von mich, wo ich ganz oft angegangen werde. Ja, der heißt nämlich, zuerst therapieren und dann operieren. Da wurde ich schon ganz böse damit angegangen. Ja, aber warum sage ich das eigentlich? Ganz einfach, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man therapiert, hat man einen Vorteil. Der Vorteil ist, ich kann sehen am Tumorwachstum, wie gut ist meine Therapie. Wenn ich Tumor rausschneide, wo weiß ich, ob das, was ich jetzt tue, eigentlich wirklich sehr gut ist, ja? Also es gibt durchaus auch Vorteile, einen Tumor zuerst mal drin zu lassen. Ich sage nicht, das nicht zu beobachten. Ich sage nicht, die Operation ist schlecht. Ich mache ja auch immer einen Tag aus, wo ich sage, wenn bis dahin der Tumor nicht weggeht oder kleiner wird, musst du dich operieren lassen. Aber ganz einfach, niemand stirbt, weil ein Tumor von 2 Zentimeter auf 2,3 Zentimeter wächst. Man hat die Chance hier, dass der vielleicht weggeht, ja. So, wenn ich das nicht möchte, weil ich zum Beispiel ganz arg Angst habe, weil ich nicht mehr schlafen kann, weil ich Adrenalin verbrauche, dann sage ich immer operieren lassen, aber nicht reinstechen. Dann such dir einen Chirurgen, was leider sehr schwer ist, aber versuch einen zu finden, der dir das rausschneidet. Lass das Ding einfach rausschneiden. Und wenn du wissen willst, ob das krebsartig ist oder nicht, gibt es immer noch die Möglichkeit von einem PET-CT, also Positronen-Emissionstomogramm in Kombination mit einem CT. Ja, da wird ein radioaktives Material gespritzt und man kann dann in der Aufnahme sehen, ob da vermehrt Zucker aufgenommen wird. Und dann weiß ich zu, ich sag mal 90%, ob das echt ein bösartiger Tumor ist oder nicht. Ja, weil wenn ich so einen Pathologe gäbe, der hat auch keine 100%. Der hat auch nur plus minus 90% Sicherheit, ob das jetzt, wie bösartig das ist, wie schnell das wächst, wie schnell das jemand töten kann. Das kann niemand, auch ein Pathologe logischerweise nicht sagen, ja. Aber eins kann ich sagen, niemals da reinstechen lassen. Niemals. Überhaupt in keinen Tumor. Einfach niemals reinstechen lassen. Weil das einfach viel zu gefährlich ist, ja.
Super. Spannend wieder. Und danke. Auch einfach, ich denke, ja, dieses Wachsein und mit sich einfach klar sein, ja, und das und für sich auch die Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, das ist so der springende Punkt an der ganzen Geschichte. Und umso schöner, dass du da bist und auch diese Wege dann aufzeigst, die man gehen kann als Patient. Dankeschön.
Danke
und
ebenfalls.
Hoffentlich bis bald.
Bis bald, Corinna. Ja. Bis bald.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen und vielen Dank fürs Zuschauen. Wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.